Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Nun, ihr lieben Heiligen in Heiterbach, Sie sind heilig. Wissen Sie das eigentlich, dass Sie Heilige sind? Ich hoffe, Sie sind keine Scheinheiligen und erst recht keine komischen Heiligen, von denen haben wir mehr als genug. Aber heilig sind Sie, und zwar immer genau dann, wenn Sie dem Herrn Jesus Christus Ihr Leben gegeben, ihm Ihr Leben übereignet haben, dann sind Sie heilig. Heilig heißt ja nicht, dass Sie fehlerlos wären. Davon bin zumindest ich weit, weit entfernt. Aber es ist schon ermutigend, wenn wir an den Apostel Paulus denken, der hat seine Chaosgemeinde in Korinth auch als Heilige begrüßt. Und ihr Lebenswandel war, sagen wir mal, irgendwas zwischen originell und interessant. Wenn mein Mann zu mir sagt, Irmhild, da hast du eine originelle Idee, dann weiß ich genau, das war nichts. Und so originell war auch die Heiligkeit der Korinther. Da wurde gestritten um alles. Ums Abendmahl, wer der beste Prediger ist, um sexuelle Freiheiten, um die Zungenreden, um alles Mögliche, alle Gaben des Geistes. Und zum Schluss wurde sogar der Apostel Paulus angegriffen in seiner Funktion als eben Apostel. Und dennoch heilig. Heilig, das ist ein Zustand. Genau wie verheiratet oder ledig ein Zustand ist. Aber es ist ein Zustand, was nichts über die Qualität aussagt. Wissen Sie, wenn Sie verheiratet sind und sagen, ich bin verheiratet, dann sagt das gar nichts aus, wie gut oder wie schlecht Ihre Ehe ist. Es ist erstmal ein Zustand. Und genauso ein Zustand ist heilig auch. Paulus hatte seinen Korinthern damals ganz schön die Leviten gelesen, wegen der Qualität ihres Lebens, ihres Lebensstils. Haben Sie auch schon mal jemand die Leviten gelesen? Oder vielleicht sogar schon mal selbst die Leviten gelesen bekommen? In der Regel gibt es dann immer ein gewaltiges Donnerwetter. So wie die Mutter ihre Tochter gefragt hat, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Und sie sagt, ich mach's gleich. Und abends fragt sie dann, was ist denn jetzt mit den Hausaufgaben? Aber da war nichts fertig, weil das Kind lieber am Handy gedaddelt und am Computer gespielt hatte. Und dann hat dieses Kind aber die Leviten gelesen bekommen. Das kann ich Ihnen sagen, das Donnerwetter war gewaltig. Jemand, die Leviten lesen, das geht auf das dritte Buch Mose zurück. Sie wissen, es gab 12 Stämme Israels, einer davon waren die Leviten. Die waren zuständig für den Tempeldienst und für das Einhalten der Ordnungen. Das war sozusagen Priesterschaft und Ordnungsamt in einem. Und in diesem Buch, in diesem dritten Buch Mose, geht es insbesondere um die ganzen Gesetze und Gebote und Verordnungen und Vorschriften. Und im Mittelalter, das war auch was Interessantes, wenn da die Mönche ungehorsam waren, was auch bei Mönchen mal vorgekommen ist, dann bekamen die zur Strafe aus diesem Buch Levitikus vorgelesen, was eben als besonders langweilig und öde galt. Da mussten die sich also die ganzen Vorschriften und Satzungen anhören. Wäre gerade so, als würde man heute einem Temposünder, der zu schnell mit dem Auto gefahren ist, die Straßenverkehrsordnung vorlesen. Wäre auch mal eine interessante Strafe. Und der Predigttext heute, der stammt eben aus diesem dritten Buch Mose, dem Buch Levitikus. Also bekommen wir heute sozusagen alle miteinander mal die Leviten gelesen. Aber ich kann Ihnen sagen, so langweilig ist das gar nicht. Schauen wir mal, es geht um unseren Lebenswandel. Wie leben wir? Was sind unsere Prioritäten? Was hat für uns Wichtigkeit? Was ist hilfreich und gut, damit unser Leben gelingt? Und darum sagt uns der Predigttext als erstes, jetzt lebt so, wie es eurem Sein, wie es eurer Stellung entspricht. Ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Und der dritte Predigttext, das sind Verse aus dem 19. Kapitel dieses dritten Buches Mose. Und es geht um die Ehrfurcht vor Gott, um die Liebe zum Nächsten und die Hilfsbereitschaft gegenüber allen. Eigentlich Dinge, die für uns alle selbstverständlich sein sollten, oder? Eigentlich gar nichts Besonderes, Dinge, die uns als Menschen überhaupt ausmachen. Und das Miteinander erträglich. Das erste, Ehrfurcht vor Gott. Da heißt es, der Herr sprach zu Mose, teile dem ganzen Volk der Israeliten Folgendes mit. Ihr sollt heilig sein, weil ich der Herr, euer Gott, heilig bin. Jeder von euch soll seine Mutter und seinen Vater ehren und immer meinen Sabbat als Ruhetag halten, denn ich bin der Herr, euer Gott. Es gibt Ausleger, und dem möchte ich mich anschließen, die sagen, die 10 Gebote, das sind wie die 2 Hände Gottes. Die ersten 5 Gebote beziehen sich auf die Beziehung zu Gott und die anderen 5 auf die Beziehung zu Menschen. Und so gesehen passt es dann auch, wenn man halte den Sabbat und ehre Vater und Mutter in einem Atemzug nennt. Nur, wie schön, dass du übrigens da bist. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt, ganz speziell. Bist du auch Konfirmand oder noch nicht? Gut, aber ich freue mich, dass du da bist. Ehrst du auch deinen Vater und deine Mutter? Ach, super, das ist gut. Ehre Vater und Mutter, das ist leicht, wenn man eine nette Mutter hat, ein gutes Elternhaus hat. Aber so einfach ist das gar nicht immer. Mir ist das unvergessen, wie eine Patientin mal zu mir kam und einer der ersten Sätze, die sie sagte, war, mein Vater war ein Schwein. Und wisst ihr was, ich konnte die verstehen. Die erzählte mir dann, wie sie über viele Jahre sexuell missbraucht worden war vom eigenen Vater und wie die Mutter sich lieber in eine Migräne zurückgezogen hat und geschwiegen hat, als einzugreifen. Ehre Vater und Mutter. Ich habe eine Bekannte, deren Vater war Alkoholiker. Und wenn der seinen Suff hatte, und das hatte der sehr oft, da hatte die ganze Familie nur noch eins Angst, weil keiner wusste, wer als nächstes die Faust vom Vater zu spüren bekam. Ehre Vater und Mutter. Es gibt Leute, die nehmen natürlich ihr Elternhaus auch als willkommene Ausrede gegen die eigenen Schwächen, Fehler, Misserfolge. Da heißt dann, meine Eltern haben mich nicht gewollt, meine Eltern haben mir keinen Freiraum gelassen, mein Vater, meine Mutter war ein Despot, wir Kinder hatten nur zu funktionieren, die Mutter hat mich nie losgelassen, der Vater hat mir nicht getraut, die Eltern waren zu streng oder zu lasch, das Geschwisterkind wurde vorgezogen, was auch immer. Die Litanei kann da endlos lang sein. Und tatsächlich ist es ja auch so, manche haben eine sehr, sehr große und sehr, sehr schwere Last von ihrer Kindheit aus auf den Schultern liegen. Aber wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, hier oben bin ich es immer. Manchmal habe ich den Eindruck, manche wollen auch eine Last auf ihren Schultern liegen haben, um keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen zu müssen. Gottes Wort sagt, Ehre Vater und Mutter, Punkt, aus, Ende der Durchsage. Da gibt es kein Es sei denn, da gibt es keine Ausnahme, es sei denn, meine Eltern haben sich kriminell verhalten, es sei denn, es waren wirklich schlechte Eltern. Ehren, das heißt ja nicht gutheißen. Das heißt nicht, dass man schön redet, was böse war und was schiefgelaufen ist. Schuld muss beim Namen genannt werden. Es ist das Schwerste im Leben eines Menschen, mit das Schwerste, dass wir lernen müssen, den Tat und den Täter zu unterscheiden. Das ist schwer. Ich darf die Tat hassen, aber niemals den Menschen. Und dahin zu kommen, das ist ein schwerer, ein steiniger, ein felsiger Weg. Aber es ist der einzige Weg der Heilung. Ich bin sicher, Sie alle kennen die Geschichte vom Josef im Alten Testament. Der hatte Brüder, die haben ihn verraten und verkauft, die haben den in die Sklaverei verkauft. Der wurde dann am Schwanz eines Kamels gebunden, mit der Karawane nach Ägypten geschleppt. Und dort hat er auch viel Böses und viel Schlimmes erlebt, war dann unschuldig ins Gefängnis geschmissen worden und. Zum Schluss wurde er dann aufgestiegen, zum zweiten Mann nach dem Pharao in Ägypten. Aber er hat es geschafft, diesen Weg aus dem alten Land des Schmerzes in das neue Land der Schmerzbewältigung über die Brücke der Vergebung. Und so konnte er dann zu seinen Brüdern, die ihn so schändlich behandelt hatten, sagen, als sie kamen: Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Wie wir uns unseren Eltern gegenüber verhalten, das soll unsere Einstellung zu dem allmächtigen Gott widerspiegeln. Ebenso auch das Halten des Sabbats, ein Tag der Ruhe, der Gemeinschaft mit Gott. Und das gilt nicht nur für das Volk Israel, das gilt für uns hier ganz genauso, denn das sagen uns auch alle vier Evangelien und auch der Epheserbrief. Da können Sie es gerne heute Mittag mal nachlesen, wenn Sie möchten. Egal wie Ihre Kindheit war und egal wo Sie durch mussten und egal wie hart es war, eins steht fest: In dem allmächtigen Gott haben Sie den allerbesten Vater, den es überhaupt auf dieser ganzen Welt geben kann. Jetzt erzähle ich dir eine schöne Geschichte. Sonst ist das so langweilig für dich, okay? Es ist eine alte Geschichte. Da waren Menschen am Mississippi und die wollten den Raddampfer erreichen. Früher gab es nur so Raddampfer, weißt du, mit so großen Rädern. Also gut. Und es wurde schon dunkel und die waren spät dran und dann haben sie sich beeilt und die wussten, das ist der letzte Raddampfer, der uns hier aus dieser Einöde nach Hause bringt. Und kurz vor knapp hörten sie schon das Tuten des Schiffes und dann sahen sie, wie der Raddampfer ablegte ohne sie. Und dann standen sie da auf so einem schmalen kleinen Steg, wo der Raddampfer gar nicht anlegen konnte und waren ganz verzweifelt. Was sollten sie denn tun? Es wurde dunkel, da waren wilde Tiere, da waren vielleicht auch Räuberbanden. Und als der Raddampfer ungefähr auf Höhe von dem Steg war, da war auch so ein kleiner Junge, so ein junger Mann wie du, und der fing an und legte seine Hände an den Mund und rief und rief und winkte und machte und wort. Da haben die anderen gesagt, jetzt sei doch endlich still. Du machst uns ganz kirre, wie du hier rummachst. Aber der Kleine hörte überhaupt nicht auf und brüllte, brüllte, brüllte. Und auf einmal drehte tatsächlich der Raddampfer bei, setzte so ein Schiffler aus und holte die Menschen an Bord. Und die waren alle gerettet. Die Menschen waren total baff und haben gesagt, ja, wie konnte das sein, dass der Raddampfer beigedreht hat? Dass der überhaupt nach uns Ausschau gehalten hat? Da lächelte der junge Mann und sagte, ach, das ist ganz einfach, wisst ihr, der Kapitän ist mein Papa. Der Kapitän ist mein Papa. Und genau so einen Vater dürfen Sie doch auch haben. Einen, der Sie liebt, der Ihr Rufen hört. Einen, der ihre Not kennt, der ihre Verzweiflung kennt. Einen, dem es nicht egal ist, was aus ihnen wird, sondern der immer die Augen aufhält, um sie zu beschützen, um über sie zu wachen. Auch wenn sie es manchmal vielleicht nicht verstehen und es schwer zu begreifen ist. Und wissen Sie was? Dieser Vater, der dreht nicht ab und schon gar nicht klein bei, der dreht sich zu ihnen zu. Er ist ein zugewandter Vater. Dem freut nichts mehr, als wenn Sie Gemeinschaft mit ihm suchen und zu ihm kommen und ihm ihr Leben geben. Ja, er ist der Herr, ihr Gott. Und das Zweite, Liebe zum Nächsten. Da sagt uns das Gottes Wort: Ihr sollt niemanden erpressen oder berauben. Ihr sollt Arbeiter, die ihr für einen Tag beschäftigt, noch am selben Abend bezahlen. Ihr sollt einen Tauben nicht beschimpfen und einem Blinden nichts in den Weg stellen, sondern Ehrfurcht vor eurem Gott haben. Ich bin der Herr. Wenn ihr eine Gerichtsverhandlung führt, sollt ihr kein Unrecht tun. Ihr sollt eure Mitmenschen stets gerecht richten und weder die Armen begünstigen noch die Reichen bevorzugen. Verleumdet eure Mitmenschen nicht. Du sollst deinem Nächsten nicht nach dem Leben trachten. Ich bin der Herr. Hege in deinem Herzen keinen Hass gegen irgendeinen anderen Menschen, sondern weise ihn zurecht, damit du nicht seinetwegen Schuld auf dich lädst. Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Es gibt einen bekannten Theologen und Evangelisten, die Älteren werden den Namen vielleicht kennen, der heißt Helmut Thielicke. Und der hat auch eine Geschichte erzählt, die erzähle ich dir jetzt auch. Da war er 10 Jahre Und er und seine anderen Klassenkameraden hatten in ihrer Klasse einen Jungen, den konnten die überhaupt nicht leiden. Das war ein Streber, ein Angeber, ein Schleimer. Im Sport war er nicht gut. Prügeln konnte er sich auch nicht, da war er auch immer der Verlierer. Und jetzt hatten die, wie Kinder halt so sind, beschlossen, der verdient jetzt mal eine Tracht Klassenkeile. Und dann haben sie am nächsten Morgen auf den gewartet, um dem mal eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Aber gerade an dem Morgen wurde der Junge von seinem Vater zur Schule gebracht, eine angesehene Persönlichkeit in der Stadt. Und dann sahen sie, wie der Vater seinen Jungen verabschiedete, wie er ihn in den Arm nahm, nochmal über den Kopf strich, ihm einen Kuss auf die Wange gab, ihm noch ein paar gute Worte sagte. Und dann ging er fort und winkte nochmal und dann drehte er sich um und winkte nochmal. Und auf einmal sagte Thielicke, und da konnten wir uns an dem Jungen nicht mehr vergreifen. Als wir gesehen haben, es war nicht die Angst oder der Respekt vor dem Vater, aber als wir gesehen haben, wie sehr dieser Vater seinen Jungen liebt, da konnten wir es nicht mehr. Und damals hat dieser Helmut Thielicke zum ersten Mal begriffen, was es bedeutet, die Macht der Liebe. Und da hat er geahnt, was Gott mit dem Gebot der Liebe gemeint hat. Der letzte Grund dafür, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen, dass wir uns nicht an ihnen vergreifen, sie hindern oder ausnützen dürfen, ist der, weil Gott sie liebt. Die Liebe Gottes zu den Menschen sollte sie für unseren Hass eigentlich unantastbar machen. Von Gott Geliebte stehen auch unter seinem Schutz. Eigentlich hören wir es doch jeden Sonntag, oder? Und ich weiß auch gar nicht, wie oft ich es schon gesagt habe. Eigentlich sollte es doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir alle freundlich und liebevoll und nett miteinander umgehen. Und eigentlich wissen wir es doch alle, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Oder gibt es hier irgendeinen, der das noch nicht gehört hätte? Aber die Realität, wie sieht sie aus? Mir hat eine Patientin Folgendes aus einem kleinen Dorf hier im Schwarzwald erzählt, gar nicht so weit. Ihre Mutter war da auf der Hauptstraße, die durch diesen kleinen Ort führt, vom Einkaufen gekommen und war auf der Straße gestürzt. Ich kann euch sagen, es war in Liebelsberg bei Neubullach. Die Einkäufe kullerten so um sie rum und die Frau kam nicht mehr hoch. Vor lauter Angst, vor lauter Schreck gebrochen hatte sie sich nichts, aber die kam einfach nicht mehr hoch. Und ob ihr das glaubt oder nicht, es sind 7 Autos um diese Frau drumherum gefahren, ohne anzuhalten. Einer war sogar ein LKW, da hat die Frau gedacht, jetzt bin ich tot. Das 8. Auto in diesem kleinen Kuhkaff war erst in der Lage anzuhalten und der Frau zu helfen. Nicht irgendwo in der Großstadt, am helllichten Tag, hier bei uns im Schwarzwald. Ich weiß nicht, was ich mehr bin, traurig oder wütend, dass sowas überhaupt möglich ist. Jesus hat es uns vorausgesagt. Er hat gesagt, am Ende der Zeiten wird die Liebe in vielen erkalten. Und manchmal denke ich, ja, jetzt ist es soweit. Wir müssen dem doch entgegenwirken. Wir müssen doch ein Zeichen setzen. Wir müssen doch zeigen, dass auch anders geht, dass Liebe möglich ist. Unabhängig davon, was wir gerade fühlen und ob wir Zeit haben und ob es uns gerade geschickt ist oder nicht. Unabhängig, ob wir den Menschen kennen oder nicht, ihn mögen oder nicht, er uns verletzt hat oder nicht. Warum? Weil wir in dem anderen eben Jesus Christus sehen. Was der Wochenspruch sagt, das, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und jetzt denken Sie doch bitte dran, was Jesus aus lauter Liebe zu Ihnen alles gemacht hat. Er ist doch aus lauter Liebe zu Ihnen in diese Welt gekommen. Ist aus lauter Liebe zu Ihnen diesen brutalen, gewaltsamen Kreuzweg gegangen. Für Sie hat er sich ans Kreuz nageln lassen. Und es war die Liebe zu ihnen, die ihn an diesem Kreuz hielt und nicht diese 15 Zentimeter langen Eisennägel. Für sie ist er lieber durch die Hölle gegangen, als ohne sie im Himmel zu leben. Nur für sie. Auf dem Weg hat er sich aufhalten lassen. Von einem blinden Bettler, der Hilfe brauchte. Von einer Samaritanerin in der Mittagshitze am Brunnen. Und das war ihm Schnuppe, ob das seinem Ansehen geschadet hat oder nicht. Er war für alle da. Egal ob Heide oder Jude oder römischer Besatzer. Sterbend hat er seinen Peinigern vergeben. Und wenn Sie sich das jetzt mal vor Augen führen, dass das alles nicht nur irgendwem, sondern Ihnen und dir ganz persönlich galt, was ist dann eigentlich unser Problem mit der Liebe? Und so kommen wir zum dritten, zur Hilfsbereitschaft gegenüber allen. Da heißt, wenn sich ein Ausländer bei euch niederlässt, sollt ihr ihn nicht ausbeuten. Den Ausländer, der bei euch wohnt, sollt ihr wie einen von euch behandeln und ihr sollt ihn lieben wie euch selbst, denn ihr selbst wart einst Fremde in Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe es mal gegoogelt. Wenn man nichts weiß, muss man googeln. Es gibt auf dieser Erde 194 anerkannte Staaten. 194, gibt wahrscheinlich noch mehr, aber 194 sind anerkannt. Soll ich Ihnen mal was sagen? In 193 sind wir Ausländer. Ich will jetzt gar nicht auf das Thema Asyl und Migration eingehen. Da schlagen die emotionalen Wellen immer hoch und da gibt es auch sicher keine einfache Lösung und die ganze Polemik in der Diskussion hilft doch auch nicht weiter. Jetzt schauen wir es doch mal lieber von Gottes Wort her an. Im Epheser 2, Vers 19 heißt es, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Es ist dieses tiefe Bedürfnis in jedem Menschen. Jeder braucht eine Identität und das ist ganz eng gekoppelt mit Heimat, Familie, Fundament und Orientierung. Hat man eins verloren, durch Krieg oder durch Flucht, wackelt das ganze Haus. Viele, die hier in Deutschland schon in zweiter und dritter Generation leben, haben immer noch dieses Problem ihrer Identität. Die sind Türke, Italiener, Grieche, Kroate, was weiß ich. Und irgendwie auch Deutsche und viele haben auch die doppelte Staatsbürgerschaft. Und nun erinnert der Predigttext uns daran, dass das Volk Israel doch selbst fremd war in Ägypten, unter dem Joch der Sklaverei und unter dem Joch der Unfreiheit, genau wie wir. Jeder von uns steht doch unter diesem Joch, dem Joch der Sklaverei der Sünde, die uns an den Tod bindet, dem Joch der Unfreiheit, die uns an unser eigenes kleines Ego bindet. Geknechtet von all den Dingen, die wir nicht loslassen können oder loslassen wollen. Das ist im materiellen Bereich zum Beispiel, haben wir auch eine Bekannte, das Haus, das alles andere als altersgerecht ist, wo sie sich plagen muss, hin und wieder raus, rein und wieder rauszukommen. Oder manche sind auch gebunden an den Führerschein, ist natürlich auch eine große Sache. Aber irgendwann kommt nun mal das Alter, da sollte man das Auto besser stehen lassen. Und im seelischen Bereich klammern wir uns an die alten Verletzungen, alte Schuld, uralte Familiengeschichte. Aber wir sind doch nicht von Jesus befreit worden, damit wir uns an die Sachen hängen. Er hat uns doch frei gemacht von der Sklaverei und gegen den Feind und hat den Tod besiegt und die Sünde und den Teufel. Und jetzt denken Sie an all die Menschen, die das gar nicht wissen. Die Ausländer mit anderen Religionen und die vielen, vielen Inländer, die überhaupt keine Ahnung haben von dem, was Jesus für sie getan hat. Und denen dürfen wir Jesus zeigen, damit auch die eine Heimat haben, ein Zuhause und zwar eins für die Ewigkeit. So, und zum Schluss habe ich jetzt noch eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht, Sie werden es aus eigener Kraft nicht hinkriegen. Die gute Nachricht, müssen Sie auch nicht, weil Jesus an Ihrer Seite ist und Jesus Ihnen dabei helfen will, alle Stolperer und alles Hinfallen mal inbegriffen. Und ich schließe mit einem Satz des schwedischen Bischofs Nathan Söderblom, der hat so treffend formuliert, ihr lieben Heiligen Heiterbacher. Der hat gesagt, Heilige, das sind Menschen, durch die es anderen leichter wird, an Gott zu glauben. Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter wird, an Gott zu glauben. Also, geh mal raus und zeig uns denen. Amen.